Ihr seid wieder im Buddy Talk Podcast und wir bleiben in Nordamerika. Von Oceanside geht's weiter nach Texas und wir aus deutscher Brille haben ein ganz heißes Eisen im Feuer. Und das passt natürlich sehr gut, weil Leo Arnold war ja schon mal als unser Hawaii-Experte irrtümlicherweise im Gast, nicht als Starter, sondern er hat sich ja schon für 2026 qualifiziert. Sprich, er muss gar keine Quali mehr schnappen. Aber wir haben uns ihn als Experten damit dazugeholt und wir haben ihm aber auch versprochen, dass wir ihn auch nochmal als richtigen Gast dazu holen. Von daher, Leo Arnold ist bereit für Texas. Er ist hier im Buddy Talk und wir nutzen die nächsten Minuten, um mit ihm über die letzten Monate, die letzten Jahre und natürlich dann auch über das große Rennen in Texas, was am kommenden Wochenende ansteht, zu quatschen. Simon, hau mal raus, wer unser Presenter ist und dann geht's auch direkt schon mit Leo weiter.
Jawohl, Freunde, uns präsentiert heute Black Roll. Osterfest ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefeiert und frohe Ostern verbracht. Aber jetzt geht es natürlich wieder darum, dass man sich fokussiert, den Rausch ausschläft und seine Routine wiederfindet. Und dafür ist natürlich Black Roll ideal geeignet, sei es mit Faszientools, mit den Produkten für den Schlaf, Kissen, Decken oder inzwischen haben die sogar auch Bettbezüge, also alles dabei. Oder auch aus der Kategorie Vibration und Kompression, Faszien ganz und so weiter. Also ihr wisst, Blackroll hat eine super große Produktpalette, nicht nur für Workouts und die klassische Blackroll, sondern eben inzwischen viele andere Spielereien. Also macht's wie wir, benutzt die Produkte, schlaft gut und sicher. Ich habe jetzt hier auch wieder damit angefangen, dass ich nicht nur unterwegs das Kissen nutze, sondern dass ich auch wieder hier zu Hause mit dem Recovery Pillow einfach tagtäglich gut schlaf. Und bin damit super happy. Wo gibt's das Ganze? Natürlich auf blackroll.com und mit dem Code BUDDYTALK spart ihr auch weiterhin 10% auch nach dem Osterfest. Deswegen viel Spaß und ab in die Folge. So, da sind wir. Leo, lang musstest du warten, aber jetzt endlich, umso besser eignet sich der aktuelle Anlass, dass wir dich mal reinholen. Also danke, dass du da bist.
Ja, freut mich, dabei zu sein.
Wo steckst du eigentlich gerade? Also wenn man hier so sieht, ist das KI oder ist das echt die Küche, in der du gerade sitzt?
Nee, das ist echt. Also ich bin gestern, ich war jetzt 3 Wochen in Cozumel für Vorbereitungstrainingslager für Texas und bin mittlerweile in Texas angekommen und habe jetzt hier noch die letzten paar Einheiten, bevor das Rennen dann ansteht.
Und erster Eindruck? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Also ich meine, wir haben ja schon das ein oder andere Mal gefachsimpelt und ich habe spaßeshalber immer gesagt, für mich machst du den absoluten Suicide-Trip. Also über Cozumel nach Texas, Woodlands, ist ja absolut, wie soll man sagen, Eintönigkeit. Also es sind ja Standorte, wo man sich voll und ganz auf seine Vorbereitung konzentrieren kann. Da wird man wirklich null abgelenkt, weil in beiden Orten aus meiner Perspektive gibt es ja nichts viel zu holen.
Ja, also Cozumel ist eine überschaubare Insel, wenn man da 3 Wochen ist. Aber es ist, also Texas fühlt sich gerade ziemlich mild an, muss ich sagen, verhältnismäßig zu Cozumel. Ich glaube, ist erstmal ein gutes Zeichen. In Texas selber habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht, mal schauen, aber ich meine, so viel steht jetzt nicht mehr an. Eine letzte Race-Session noch und dann, ist eigentlich nur noch Beine hochlegen und auf Sonntag warten. Samstag. Auf Samstag warten.
Wie sind die Bedingungen, wenn du Cozumel mit Texas jetzt vergleichst? Also ist Cozumel noch mal brutaler gewesen? Jetzt, wenn du mild ansprichst? Ich meine, ich weiß ja auch, Texas ist ja schon auch eher heiß und schwül.
Ja, also ich glaube, am Renntag in Texas wird es auch heiß und schwül, so wie es aktuell aussieht. Also wie der Wetterbericht ist, wird schon Richtung 30 Grad. Cozumel ist halt so ein bisschen der Unterschied, dass du hast den ganzen Tag über mindestens 25 Grad. Also du hast morgens um 6, wenn die Sonne rauskommt, 25 Grad plus. So, und bist relativ schnell dann bei 30, hast immer eine hohe Luftfeuchte. Also du hast nicht diese Momente, so wie es in Deutschland auch ist, oder so wie es in Texas jetzt ist, dass du morgens mal ein bisschen ausweichen kannst, dass du sagen kannst, okay, machst den Lauf morgens, damit du nicht so in der Hitze läufst, sondern Cozumel hast du halt. Also egal, wenn du rausgehst, du hast halt immer volle Hitze. So. Also das ist schon hart, aber es ist im Endeffekt auch, also ich habe das Gefühl, es war ziemlich ähnlich wie in Hawaii, wo das auch so der Fall ist.
Ja, alles eine Suppe, ne? Ich meine, so
Ja.
25 Grad, das hört sich ja auch nicht so brutal an. Aber ich meine, diese Schwüle, die ja dann dazukommt und halt dieses, boah, gefühlt auch in der Nacht dann halt so warm. Also du kommst ja dann irgendwie auch gar nicht so richtig runter.
Ja, ich hab's dann aber auch, also ich habe dann auch angefangen, die Klimaanlage nachts so warm zu stellen, so kalt zu stellen, weil ich auch, also ich kam da dann nicht so gut mit klar. Können wir später wahrscheinlich nochmal drauf eingehen, so, aber es war dann echt angenehm, nachts mal so ein bisschen, ich sag mal, normale klimatische Bedingungen zu haben, um den Körper da irgendwie ein bisschen zu entlasten, um auch gewisse Schlafqualität und Trainingsqualität dann über den Tag aufrechterhalten zu können.
Ja, aber lass mal bei dem Amerika-Trip mal ganz vorne anfangen. Du hast ja auch schon ein Rennen gemacht in Dallas. Du bist da ja auch sehr lange, sehr kamerawirksam unterwegs gewesen. Leider nicht mit dem Happy End, was du dir so erträumt hast. Ich fand ja, also als ich das Rennen so gesehen habe, wie das so verlaufen ist, musste ich eigentlich so ein bisschen an das Rennen denken, wo wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben, weil da gab es mal eine Situation. Da waren wir zusammen in T2, das war der Frankfurt City Triathlon, und dann hast du ja ein Lionel Sanders Stirnband aufgezogen. Ich habe dir irgendwie noch so einen doofen Spruch gemacht, so, ey, Leo, weißt du eigentlich, dass wir noch 18 Kilometer laufen? So, weil gefühlt die letzten 40 Kilometer auf dem Radfahren warst du halt vorne und ich bin dahinter gefahren, und es war auch, glaube ich, so 60 Minuten Average, so eins meiner besseren Leistungen. Und dann habe ich es dann irgendwie überlebt bis T2, und ich weiß, du ziehst hier dein Lionel Sanders Stirnband auf und ich gebe dir so eine doofe Frage, und ich glaube, ab Kilometer 0,1 bist du irgendwie weggestiefelt und hast es sehr souverän gewonnen. Aber es ist so für mich so präsent gewesen, dass du irgendwie so Sanders damals schon so abgefeiert hast. Und jetzt hattest du ja wahrscheinlich, ich glaube, auch zum ersten Mal, oder? So die Situation, mit ihm zusammen ein Rennen anzuführen für der doch auch eine längere Zeit. Und ich meine, wie gesagt, leider dann halt kein Happy End. Der echte Leine, der hat es dann ein bisschen besser gemacht. Aber war das für dich so irgendwie eine geile Situation, dann irgendwie gerade mit ihm dann da auch so das Ding zu rocken?
Ja, mega. Also ich glaube, Lineage Racen ist immer cool. So, gerade, ich glaube, in Deutschland sind eh super viele, die das verfolgen so und die große Fans sind. Und es war klar, dass er ja auch als Favorit da ins Rennen geht und auf dem Rad dann auch, wo er sich nach vorne gesetzt hat, war klar, okay, Lionel ist der, den es zu schlagen gilt heute. Der wird hier ein echt aggressives Rennen machen, dadurch, dass das Schwimmjahr verkürzt war. Natürlich gute Chance für uns beide auch, weil wir im Endeffekt nicht von hinten irgendwie vorfahren mussten, sondern eigentlich direkt vorne mit dabei waren. Und wir konnten uns dann auch, wo die Attacke von ihm ging, quasi relativ ja, früh von der Gruppe auch absetzen. Und ich muss sagen, powertechnisch ging es eigentlich. Also es war jetzt im Verhältnis zu letzten Jahr zu den Rennen sehr ähnlich. Also ich glaube, ich hatte 350 Watt Average dann so, was eigentlich, also was ich letztes Jahr
Auf die
auch
zwei
öfters,
Stunden.
ja, auf die 2 Stunden so, was ich letztes Jahr auch öfters hatte. Aber das Gefühl ist dann schon ziemlich cool, wenn du weißt, so, ja, Lionel, so die ganzen Geschichten, die man von ihm kennt. Da mitzufahren und ehrlicherweise bis zum Laufen dachte ich so, ja, geil, es gibt gleich so ein richtiges Lionel Sanders Laufbattle, weil er ja auch übelster Fighter ist. Aber ja, also meine Laufbeine waren so gar nicht da. Ich habe jetzt über den Winter echt viel auf der Rolle trainiert. Normalerweise ist es so, dass ich vor dem ersten Trainingslager nochmal irgendwo, vor dem ersten Rennen nochmal im Trainingslager irgendwo bin. Jetzt war der Winter in Berlin bzw. Potsdam auch relativ kalt. Das heißt, ja, wenig Chance irgendwie sich draußen vorzubereiten. Und ich glaube, das hat mir am Ende so ein bisschen, ja, mit dem ganzen Wind, so, da war der Rumpf dann relativ früh zu, überraschenderweise auch, weil ich echt vom Rad gekommen bin und dachte, geil, das wird mega geil. Richtig drauf gefreut, so, dass es ein cooles Battle wird. Und dann, ja, musste ich echt super schnell einsehen, okay, hier, das wird, ja, es wird nicht so, wird wahrscheinlich nicht so kommen, wie ich erhofft habe. Habe versucht, noch ins Rennen reinzukommen. Der Lauf war dann, ja, ich glaube, so, ja, fast der schlechteste Lauf, den ich über eine Mitteldistanz bisher hatte. So, aber grundsätzlich hatte ich ja, über den Winter echt gute Laufbeine, deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich keinen Kopf, dass das ja, im Laufe der Saison jetzt besser wird und dass ich die Laufform dann auch zum anderen Zeitpunkt abrufen kann. Aber halt schade, dass man alleine da nicht bis zur Linie irgendwie Kopf an Kopf racen konnte in dem Moment. Aber in Texas gibt es ja wieder eine Chance. Ich glaube, Leine ist ja auch am Start. Und vielleicht ergibt sich hier und da nochmal die Gelegenheit auf ein anderes Battle mit ihm.
Ja, manchmal kommt es dann doch anders, ne?
Ja,
Als man
definitiv.
denkt. Ich meine, grundsätzlich ist ja schon mal geil, dass du in der Situation warst. Und insgesamt ist es dann doch oft so, dass man gar nicht genau weiß, woran es jetzt lag. Also du hast ja dann auch schon gesagt, okay, du bist ein bisschen mit deinem Coach unterwegs, am Probieren, was vielleicht genau jetzt das Problem war. Aber oft ist es dann echt einfach so, dass beim nächsten Rennen ist dann irgendwie ganz anders und auf einmal löst sich der Knoten. Und es läuft alles anders als beim letzten Mal. Und du hast eigentlich gar nicht viel an einer Schraube gedreht oder so, sondern es geht auch einfach einmal. Deswegen, ja, Texas wird gut.
Ja, und es spielen ja so viele Sachen rein, ne? Also ich meine, gefühlt bist du ja 10 Tage vorher noch hier im Minusgraden in Potsdam rumgedackelt und dann halt nach Nordamerika so ein Rennen ist ja natürlich auch immer ein gewisses Risiko, ne? Also das gibt ja verschiedenste Gründe, warum es dann halt irgendwie nicht klappt und warum es denn jetzt vielleicht auch besser klappen sollte, weil wie lange bist du jetzt? 6 Wochen? 5 Wochen? Das ist ja schon Ewigkeiten, wo du
Ja.
schon drüben bist, also mit Dallas, mit Cozumel, jetzt dann Woodlands.
Ja, ich glaube, der Trip am Ende sind 7 oder 8 Wochen. So.
Ja.
Aber ja, es war auch, ne, also es war für Texas die Vorbereitung, Dallas, so. Und dementsprechend ist das erste Rennen eh immer so ein bisschen reinkommen in die Saison und deswegen passt es schon. Ja, ich glaube, bei so einem Rennen ist das dann nicht super tragisch, immer ärgerlich, aber. Genau, für Texas dann nochmal gut, um so ein paar Stellschrauben, die man dann in Dallas gesehen hat, einfach nochmal daran arbeiten zu können.
Ja, manchmal braucht man ja so einen Reminder, ne? So ein
Ja.
Reminder, so alles geschenkt sollte man ja auch nicht bekommen. aber ich meine, du bist ja auch, jetzt gerade Cozumel hatte ja auch einen Zweck, jetzt gerade so diese Heat Prep, dass du da nochmal viel ausprobierst. Dass du da, ich habe es vorhin ja auch angesprochen, also du bist ja schon für Kona qualifiziert, also Texas in dem Sinne ist jetzt kein Rennen, wo du extrem Druck hast, noch die Quali zu holen, sondern eigentlich nur deine persönlichen, also eigentlich, das heißt eigentlich, aber eigentlich nur deine persönlichen Ziele irgendwie erreichen willst. Aber hast du jetzt irgendwie was mitgenommen aus den 3 Wochen Cozumel, außer halt drei schöne Straßen, die man hin und her fahren kann und viele Out- und Backstrecken? Also ist da, weißt du irgendwie jetzt mehr für deine Hawaii-Prep, wie du es vielleicht vor 5, 6 Wochen wusstest?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also die 3 Wochen waren super, super spannend. Ich meine, ich hatte letztes Jahr und Hawaii beim ersten Mal, wo ich da war, halt echt mega Probleme in der Hitze. Ich kam da jedes Mal aus dem Höhentrainingslager und war dann die ersten Tage echt so abgeschlagen und mich in der Hitze mega schwer getan, und dachte so ein bisschen, von der WM ist man immer nervös, dass es damit zusammenhängt oder in dem Höhentrainingslager auch zu viel gemacht. Aber ich hatte jetzt genau dieselben Symptome wieder, dass ich so die ersten, boah, 4 Tage eigentlich nur im Bett lag und mich so gar nicht bewegen konnte. So, und jede Einheit echt zäh war, und wir jetzt in den 3 Wochen echt viel ausprobiert haben. Also, es ist super, super spannende Erfahrung, aber auch super fordernd. Also, ich kann mal ein Beispiel geben. Wir haben, ich habe mich halt vor und nach jeder Einheit gewogen, um so ein bisschen auch Schweißrate und solche Sachen im Blick zu haben. Und dann bin ich nach der ersten Woche, nach dem ersten längeren Lauf, dann als Vorbereitung für Texas, hatte ich auf einmal 4 Kilo mehr. So, über 3
Mehr.
Tage. So, also, ich hatte scheinbar übelste
Krass, ja.
Wassereinlagerung, so, und habe halt einfach krass zugelegt. Und ich habe es am Also ich hatte Sonntag die Einheit und dann habe ich Dienstag halt wieder eine Intensität gehabt, mich vorher gewogen und dachte, ja, krass, du bist 4 Kilo schwerer. So. Und dann dachte ich, ja, das kann ja nicht sein. So. Und dann irgendwie den Mittwoch quasi immer noch. Und dann hat es halt mehrere Tage gedauert, bis ich wieder auf so ein Normalgewicht kam, weil mein Körper einfach, also mein HRV ist in den 3 Wochen bodenlos in den Keller gegangen. So. Meine Ruheherzfrequenz war mega hoch. Wir hatten auch zwischenzeitlich überlegt, ob wir nach 2 Wochen so die Reißleine ziehen und sagen, ey, so das Training, die Qualität ist hier echt krass in Gefahr für Texas. Und haben es dann für die dritte Woche so gemacht, da ich auch viel Indoor trainiert habe. So, weil ich draußen echt, also ich habe mich echt schwer getan. Bei echt vielen Einheiten. Ich glaube, wenn du bei Grundlage anfängst, so die Einheit einzuteilen in so 2 Minuten Belastung und 3 Sekunden Pause, so, dann ist das kein gutes Zeichen meistens. Genau, aber so, es war halt dann mit Blick auf Hawaii super, super spannend, weil ich dann gerade in der letzten Woche, wo ich dann Indoor trainiert habe, keine Ahnung, Schwelleneinheit auf dem Rad, ne? Und dann Laktat gemessen, wo ich dachte, ja gut, so, also Indoor passen die Werte, so, da ist alles gut. Draußen fehlen mir halt 30 bis 40 Watt, so, und ja, da muss man, also ich glaube, endgültig kann man es dann nach Texas sagen, so, wie sich die 3 Wochen dann jetzt auch für ein Rennen auswirken. Aber was da halt auch spannend war, zu sehen, okay, wenn ich bei den langen Läufen, wenn ich so um 4:05 laufe, dann ist das so eine Pace, wo die Herzfrequenz relativ konstant driftet, aber kontrollierbar. Wenn ich dann aber in die Bereiche gehen will, ich sag mal, wo man rein muss, wenn man vorne mitlaufen will, Richtung 3:40, 3:50, dann geht halt alles durch die Decke. Also dann ist der Core komplett drüber, mein Puls erholt sich nicht mehr und ja, dafür waren die 3 Wochen jetzt echt gut zu sehen, wo man vielleicht noch dran arbeiten kann oder wie man auch dran arbeiten kann. Das muss man, wie gesagt, jetzt gucken, wie es in Texas läuft. Ich meine, es wird auch warm. Aktuell würde ich so behaupten, Cozumel ist einfach von den Gegebenheiten einfach nochmal härter. Dass ich hoffe, dass ich in Texas dann vielleicht ja ein bisschen mehr in die Bereiche, also die Bereiche ein bisschen pushen kann. Aber das wird sich dann, glaube ich, zeigen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Nils, auf Hawaii immer? Hattest du das Gefühl, dass du dich irgendwann anpasst mit der Hitze oder?
Vielleicht erstmal Cozumel. Ja. Also ich fand, das war die schlimmste Insel überhaupt. Also gerade was du halt erzählst, also ich fand das auch so brutal. Und ich war ja im November da. Ich kam halt aus der aus der trockenen Hitze. Ich war vorher in Tucson, aber auch schon 6 Wochen drüber. Und dann habe ich den Ironman gemacht. Ich glaube, so noch brutaler muss es ja irgendwie sein, so September, als dann ja auch die Kurzdistanz-WM war, wo hier die Brownies sich gegenseitig ins Ziel getragen haben, also wo der Jonathan so umgekippt ist. Also zu der Zeit ist ja auch der 70-3 und da muss es wohl brutal, brutal sein. Aber ich hatte ja auch immer auf Hawaii die übelsten Probleme und ich bin ja auch viel vorher dann in Texas immer gewesen, nicht in Texas, sondern in Florida. Auch so um bewusst nochmal, ich meine, das ist ja auch immer super heiß, fast sogar noch heißer und auch so von der Schwüle fast nochmal mehr. Aber da habe ich es dann immer geschafft, mich einigermaßen anzupassen. Wobei ich halt auch, ich meine, ich hatte ja ein gutes Hawaii-Rennen, das war 2014. Ich glaube, meine Dropout-Quote im Training bei den Einheiten war irgendwie 2 Drittel. Und ich bin eigentlich. Also ich bin mit so einem schlechten Gefühl nach Hawaii gekommen und ich weiß auch immer noch nicht, wie ich Hawaii dann eigentlich geschafft habe. Ich habe Hawaii ein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass ich es durchgespielt habe und das war so 20, oder zweimal. Also 2015 da bin ich aus Texas gekommen, das hat ja gar nicht funktioniert. Da habe ich mich auch nie richtig angepasst und ich war immer so eine Woche vorher da. Und dann habe ich ja angefangen, 2017 und 2019, habe ich ja so Geschichten gemacht wie bei uns im Sommer, alle Fenster zu, ohne Ventilator, 3 Stunden auf der Rolle zu fahren. Und da habe ich auch angefangen, bewusst ohne Ventilator Laufband laufen und sowas. Und da bin ich einmal nach Hawaii gekommen, es war 2017, und ich habe mich gedacht, krass, das ist hier Kindergarten. Und ich bin aber aus Deutschland gekommen. Und das war das einzige Mal, wo es wirklich funktioniert hat. Ich meine, da muss ich halt dann verletzungsbedingt dann aussteigen. Und 2019 habe ich das eigentlich ähnlich gemacht, aber da war ich vorher auch noch da war ich auch wieder vorher in Florida gewesen. Das hat eigentlich auch super gut funktioniert. Da hatte ich ja danach auch mit Lionel mal ein Rennen gemacht in Augusta. Da bin ich auch 3 Kilometer noch mit ihm gelaufen. aber ich war halt in beiden Jahren verletzt gewesen, ne? Also bei dem einen Mal habe ich mir die Achillessehne gerissen oder angerissen. Und bei dem anderen Mal habe ich ja mehr oder weniger die gleiche Verletzung, die ich jetzt aktuell auch habe, nur halt nicht als Muskelfaserriss, sondern als Muskelbündelriss. Und das hat mich halt auch schon die ganze Vorbereitung immer so ein bisschen behindert. Aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich so angepasst bin. Und 2019 habe ich ja dann auch angefangen, nochmal mehr in Richtung Cooling-Strategies zu gehen. Also ich habe ja damals mit dem Arzt von den Gehern, also da war ja die Leichtathletik-WM in Doha gewesen, wo die extrem viel mit Kühlung gemacht haben. Und es war ja auch so diese Zeit, wo du noch die Tabletten schlucken musstest oder die dir einführen musstest, um deine Körperkerntemperatur zu messen. Und da habe ich extrem viel positiven oder extrem viel Feedback von denen bekommen, was die getestet haben. Und das habe ich dann auch in einem Rennen gemacht. Und ich fand, das hat brutalsten Unterschied gemacht. Also ich hatte ja dann so eine Mütze, das sah ja aus wie so ein Turban. Und dann konntest du einfach Eis oben drauf schütten. Und die ging halt nochmal so 20 Zentimeter höher, damit das Eis halt an der Seite nicht rausfällt. Und ich bin dann ja mal einen Dauerlauf gelaufen vorher und mir war beim Dauerlauf kalt. Weil ich die ganze Zeit halt oben diese Eisklötze. Ich meine, es war natürlich keine Rennsituation, sondern so eine Situation, dass mir Eis von außen, also dann vom Fahrrad die ganze Zeit angereicht wurde. Und wir haben das so ein bisschen probiert, mal zu testen und zu übertesten. Oh, und da ist mir wirklich kalt geworden, so bei dem Lauf. Und es war halt auch so irgendwie Nachmittagshitze. Und ich glaube, damit habe ich es dann ganz gut in den Griff bekommen. Aber so dieser Anpassungseffekt, boah, ich habe es gehasst. Also auch Florida. Ich glaube, die erste Woche konnte ich eigentlich in die Tonne treten. Und also ich war auch super schlecht drin. Und ich meine, als du jetzt hier auch gerade meintest, mit diesen sich kleine Ziele setzen, immer so 2 Minuten treten, 30 Sekunden irgendwie locker lassen. Oh, ich kann's, kann nicht so mitfühlen. Und da war auch mal, was ich mich jetzt gerade erinnere, ich war mal in Thailand mit Micha Relat und Jan Raphael. Und Micha Relat hat ja auch wirklich, also das waren so, wenn wir so 4 Stunden gefahren sind, haben wir, glaube ich, 3 Pausen gemacht. Und Micha hat immer so nicht richtig auf uns gewartet bei den Pausen. Und ich habe immer halt immer nur dieses Intervall, immer die Stunde, bis ich wieder kaltes Wasser auffüllen konnte. Irgendwie habe ich so auch wie du meintest, halt immer so 2 Minuten, 30 Sekunden, 2 Minuten, 30 Minuten. Ich muss es jetzt nur noch 15 Mal machen, dann kann ich mir wieder eine kalte Cola reindrücken und irgendwie über den Kopf ausschütten. Boah, ich kann es halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sowas kann. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Nachteil ist. Ich meine, du bist ja auch eher dann so meine Körperstatur, nochmal ein Stückchen größer sogar und dementsprechend dann natürlich auch schwerer. Da hat man halt einfach Nachteile. Weil, wie gesagt, hier mit den beiden Relis, wenn du mit denen unterwegs gewesen bist, ey, die hat wirklich gar nichts gejuckt. Also so, das ist so, weiß ich nicht.
Ja, grundsätzlich ist natürlich rein wissenschaftlich mehr Oberfläche erstmal schlecht. Aber es ist eine größere Herausforderung.
Ja, also, klar.
Ich glaube, insgesamt muss man halt dann einfach mehr, sich noch mehr bewusst sein dessen, was vor einem liegt.
Ja, aber dieses 2/3 so, der Einheiten sind gut und der Rest ist so ein bisschen so, das Gefühl hatte ich auch. Und gerade wenn du einen Trainingsblock da machst, ist es natürlich super schwer, auch die ganze Schweißrate zu managen. Also ich habe am Ende so 2 Liter pro Stunde immer verloren, also sei es Laufen, sei es Radfahren. So, und dann hast du halt quasi Schwankungen von 4 bis 6 Kilo nur durch den Schweiß, gerade wenn es längere Einheiten sind. Und das, um da dann Qualität auch ins Training zu bringen, ist schon gar nicht so einfach. Deswegen muss man jetzt mal schauen. Also die Idee kann dann am Ende sein, dass man so einen 3-Wochen-Block macht, der halt sehr strapazierend ist. Dann macht man einen 3 Wochen qualitativen Block, wo man auch einfach wieder, ich sag mal, in Power-Bereiche reinkommt, wo man ein Tempo hat, so, und dass dann das Rennen ansteht. Oder ja, es gibt ein paar Ideen, die jetzt, glaube ich, die man dann nach Texas sich überlegen kann. Also Hitze, Qualität, Rennen, oder ob man sagt, aus der Hitze klappt es mega gut in Texas, dann ja, muss ich mich da 3 Wochen oder 5 Wochen dann irgendwie durchkämpfen. Und vielleicht ein paar Sachen indoor machen, so, aber ich glaube, das ist was man dann einfach vor Hawaii nochmal bestimmen kann, oder ob man es macht, so wie du in dem einen Jahr, wo man dann einfach alles zu Hause macht und wirklich nur ein paar bewusste Einheiten in der Hitze macht und da versucht, einfach möglichst spezifisch dann in Race Pace ohne ohne Kühlung ein paar Einheiten Indoor macht. Schauen, das ist, aber es war super spannend jetzt die 3 Wochen, weil ich auch so gefühlt alle körperlichen Reaktionen hatte, die mit Stress zu tun haben, haben sich halt in den 3 Wochen gezeigt. Ja, gibt schönere Trainingslager, glaube ich, die man machen kann. Also Livigno würde ich immer auch vorziehen. So, weil man da dann doch einfach Qualität und alles andere ein bisschen netter ist. Aber jetzt die Erfahrung für Hawaii und für Texas war, glaube ich, für mich super wertvoll. Und ich hoffe, dass ich das dann auch bei so warmen Rennen zeigen kann, weil ich da bisher echt immer Probleme hatte. So, und ja, Frankfurt letztes Jahr relativ spät hochgegangen und jetzt auch so ein paar Erklärungen quasi gefunden habe, warum manche Rennen vielleicht nicht so liefen, wie ich gedacht habe oder ja, nicht so, wie ich es mir vielleicht auch vorgestellt habe.
Aber wie war es unabhängig vom Training? Ich war ja noch nie in Mexiko. Also war der Vibe ganz cool auch? Oder war es wirklich auch, dass du gesagt hast, einfach nur wegen Professionalität warst du dort, hast es durchgezogen?
Nee, also es gibt der Vibe grundsätzlich war auch ganz cool. Also da auch Joaquim, also ein mexikanischer und ein argentinischer Profi noch getroffen, die da scheinbar das ganze Jahr über sind. Mit denen auch im Austausch gewesen. Die meinten, ja, Bedingungen sind eigentlich recht mild aktuell. So, und ja, seit Corona ist es wohl auch so, dass die Leute da auf der Insel ziemlich sportbegeistert sind oder noch mal mehr sportbegeisterter wie vorher. Und sonntags, wenn ich meinen Longrun gemacht habe, habe ich entweder so eine Kolonne von 100 Radfahrern gesehen, die dann mit, ich weiß, alle Art von Rädern, ne, so, Rad ist egal, Hauptsache wir bewegen uns, da gefühlt einmal um die Insel gefahren sind. Und in der anderen Woche haben die einfach ein Radrennen gemacht, wo die auch, dann sind da zwei Motorräder vorgefahren, so ein Fiat Panda hinterher. Das erste Motorrad hat dann, da ist einer abgestiegen, hat sich hingestellt, war dann der U-Turn, so, und dann haben die da einfach auf unabgesperrter Straße so ein selbstorganisiertes Radrennen mit Startnummern gemacht. Also der Vibe ist schon ganz cool, so. Die Leute waren auch irgendwie sportbegeistert oder fasziniert. Ich meine, so als Europäer, ich meine, 1,90 groß, rote Haare, da erntet man auf jeden Fall auch viele Blicke, wenn man da irgendwie in der Mittagshitze rumläuft oder auf dem Rad unterwegs ist.
Und also hört sich ja geil an eigentlich. Gibt es dann da auch so eine Art Center oder ist es dann einfach, es gibt einen Pool und den Rest musst du irgendwie gucken, wie du dich organisierst?
Nee, also es gibt zwei Pools. Da muss man auch ein bisschen mit Öffnungszeiten. Das ist so. Also ich würde es jetzt als Trainingslager, ja, also ich als Wettkampfreise ist, glaube ich, ganz cool, wenn man 2 Wochen da ist. So als Trainingslager ist, glaube ich, jetzt nicht so zu empfehlen, wenn es länger ist. Ich meine, Nils hat es angesprochen. Es gibt im Endeffekt eine Straße, die ist 80 Kilometer lang. So, das ist die einzige Straße, wo man fahren kann. Da ist nicht ein Hügel drin. Da steht die Sonne brutal drauf und viel Abwechslung ist nicht. Richtige Trails und so gibt es grundsätzlich auch nicht. Von daher ist es so, ja, ich glaube, das Rennen da, wenn man da im November ist, und man gerne warm ist, gerne unter der Hitze trainiert und das als, ja, ich sag mal, Erlebnisreise mitnimmt, kann das mega cool sein. Aber jetzt zu sagen, okay, da muss man dann unbedingt mehrere Trainingslager im Jahr machen, weiß ich nicht. Kann ich aus meiner Erfahrung jetzt nicht empfehlen.
Ja, damals hat ja, als es so angefangen hat mit dem Ironman da auch und dann mit dem 73, also es gab ja wirklich viele Rennen da vor Ort auch. Es gab ja früher so ein TBB, also das, oder TBB, ich weiß schon gar nicht mehr, hier von Brad Sutton so ein Team. Und die haben ja auch, also da war ja so ein Caroline Steffen, Nicola Spierig, obwohl ich weiß gar nicht, ob die in dem Team gewesen sind. Ich glaube, die kamen ja später mit dazu. Ich glaube, die waren nie Teil von dem Team, aber es war schon ein Team, was dann auch so wie so, weiß ich, den Ableger in Deutschland hatte. Da war ja der Jo Spindler dann Trainer, ein Ableger in Amerika. Also es war schon sehr global dann auch ausgerichtet. Und die hatten in Cozumel dann ihren Trainingsspot. Also die haben sich da wirklich getroffen und sind dann da, keine Ahnung wie lange, aber nun gerne mal mehrere Wochen. Auch mehrmals im Jahr haben sich dann da getroffen und haben sich dann auf die Rennen vorbereitet. Also es
Ja.
ist möglich.
Es ist mögliches vieles, aber ja, zieht natürlich dann bestimmt Energie und auch mental bist du wahrscheinlich dann am Ende ganz schön durch. Oder halt super hart. Also
Oder, wollte gerade sagen.
Wir werden es jetzt sehen.
Wenn man das überlebt hat, deswegen, Leo, du hast es überlebt. Das Schlimmste ist hinter dir. Ab jetzt kann es nur noch
Jawohl.
besser werden.
Aber wir können ja mal noch einen Schritt zurück machen. Ich meine, jetzt haben wir aktuell, wenn wir jetzt so die Folge eingliedern, einmal Review von Dallas und Cozumel abgehakt. Und jetzt, bevor wir nach Texas gehen und da nochmal kurz so ein bisschen oder intensiv auf das Rennen schauen, was ja trotzdem natürlich super spannend wird. Also ich bin auch schon auf jeden Fall hyped, weil die Startliste es ja echt in sich hat. Würde es mich noch ein bisschen interessieren, was Leos Background so ist. Also ich bin ja klassisch, sage ich mal, über die Nachwuchsschiene gegangen, Kurzdistanz, Bundesstützpunkt, Nationalkader und so weiter. Du kannst uns ja mal kurz so ein bisschen deinen Background, wie du in den Sport gekommen bist, so erläutern und deinen Weg sozusagen zum Triathlon, wie der dich hingeführt hat, wo du jetzt bist.
Ja, also ich sag mal, ich komme vom Laufen, wenn man das so sagen kann. So, dass ich irgendwie mit 14 oder 15 auch relativ spät erst mit Laufen angefangen habe, weil wir einen kleinen Laufverein bei uns im Ort haben. Spaß dran gehabt, weil natürlich auch viele Freunde da waren und irgendwie relativ früh, ne, gerade am Anfang macht man immer guten Fortschritt. Es motiviert natürlich und dann war mein bester Kumpel in Neuseeland für einen Austausch, ja. Und hat da ja, Triathlon quasi für sich entdeckt, hat das quasi mitgebracht und hat mich damit so ein bisschen angesteckt. Und dann haben wir das neben Studium, neben Abi, ja, ich sag mal, auf Amateurniveau relativ entspannt gemacht, haben aber eigentlich über das Jahr oder über die Jahre hinweg immer ein bisschen mehr gemacht, immer progressiver, immer, es wurde immer mehr so. Und er hat Sportwissenschaften studiert. Ich habe Sporttechnik studiert und irgendwann hat er dann gesagt, komm, soll ich dich coachen? So, ich war dann einer, ich glaube, der erste Athlet oder zweite oder dritte, den er ein bisschen zusammengearbeitet hat. Und dann sind wir eigentlich, bin ich in die zweite Bundesliga gekommen. So, wir haben immer mehr trainiert, dann erste Bundesliga auch gestartet, mal eine Saison oder zwei Saisons, weiß ich gar
Verein?
nicht.
Welche Vereine? Welche? Für welchen Verein?
In Wolfsburg, über einen Studienkollegen bin ich nach VfL Wolfsburg oder für VfL Wolfsburg gestartet. Und dann W&F Münster.
Waren die auch mal erste Bundesliga?
Wolfsburg? Nee, Wolfsburg war Zweite.
Ja? Ah, okay. Du hast dann gewechselt in die erste.
Genau. Das war so um Corona-Zeit rum oder kurz davor. Und dann, ja, dadurch, dass mein Trainer oder mein bester Kumpel, der mich seitdem immer noch trainiert, eigentlich so viel im Labor saß, viele Werte kennt, meinte so, ey, sowas, also mein krasses Potenzial grundsätzlich. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, eine Lizenz zu lösen für die Mitteldistanz. Und dann war, glaube ich, das Jahr in Frankfurt auch mein erstes Profijahr. Haben einfach den Schritt gewagt, weil wir ein gewisses Potenzial gesehen haben. Ich hatte super Radwerte im Labor, super Laufwerte. Schwimmen war okay. genau, und haben uns dann eigentlich da kontinuierlich so ein bisschen reingesteigert und dann mit der WM-Teilnahme in Nizza hat das eigentlich so, ja, mit der ersten WM-Teilnahme in Nizza hat das eigentlich so einen Stein ins Rollen gebracht mit Sponsoren und Partnern, so, dass man jetzt in der Lage ist, da ja, Texas zu starten und solche Reisen auch zu machen. Und ich muss sagen, so die letzten 2 Jahre ja auch dann irgendwie kontinuierlich Fortschritte gemacht. Und ja, es ist so der Kurzabriss und ist mega cool, weil es super, super spannend, da einfach so reinzuwachsen. Mittlerweile lebe ich mit meiner Freundin in Potsdam, trainiere da auch teilweise am Stützpunkt mit beim Schwimmen. So, das ist schon nochmal krasser Kontrast oder spannend zu sehen, wie wenn man quasi im Triathlon aufgewachsen ist, durch da im Internat ist, das direkt ab 15 auf ein sehr professionelles Niveau, sag ich mal, macht, was man da ja für Möglichkeiten auch hat. So, und wie das da abläuft und wie ich da hingekommen bin, weil für mich mein Zugang ist da halt komplett anders und es ist einfach spannend zu sehen, wie das dann junge Athleten machen.
Ja, ich auch ein cooler Weg, aber auf jeden Fall der härtere Weg, kann ich dir sagen. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn du jünger bist, du denkst ja noch wenig drüber nach. Also hier die 14-, 15-Jährigen, die schwimmen halt einfach viel. Ist Schwimmen erstmal super wichtig, da kompetitiv zu sein. Und wenn du eine Gruppe hast, machst du es halt einfach, ne? Also da triffst du dich, es sind feste Trainingszeiten. Entweder stehe ich am Beckenrand jetzt hier bei uns oder halt Johnny. Also du wirst immer betreut und es, ich glaube, die haben teilweise, wissen die auch gar nicht, was die für einen Luxus haben, wie einfach sozusagen der Weg bereitet ist, erstmal das Schwimmen zu trainieren und von, wie von alleine die ja sich auch verbessern. Also natürlich machen wir uns viel Gedanken, wie die Trainingsplanung ordentlich funktioniert und wann Entlastung ist, wann Belastung, wann mein Schwimmblock kommt. Aber an sich, wenn die erstmal kontinuierlich schwimmen, werden die ja besser. Also wenn wir es als Trainer jetzt nicht komplett verkacken in der Planung. Und wenn du natürlich vom Laufen und Radfahren eher kommst, dann ist es immer erstmal schwer, ne? Schwimmen. Also ich glaube, da kann jeder relaten da draußen, der Schwimmen ein bisschen später angefangen hat. Aber eigentlich auch mega cooler Weg. Und deswegen finde ich immer noch Triathlon eine sehr coole Sportart, dass es halt viele verschiedene Wege auch gibt. Also es ist nicht nur der eine Weg, der von Erfolg gekrönt ist, sondern du kannst doch einfach sagen, okay, du kommst in den Sport rein, hast Talent und Fleiß ist dahinter und committest dich, hast ein gutes Team um dich rum, jetzt mit deinem Kumpel, der dich seit langem trainiert, der dich wahrscheinlich super gut kennt und ja, dafür bist du jetzt ja schon richtig weit gekommen, also auch da erstmal Chapeau an der Stelle.
Ja, und du bringst halt vom Haus auf eine Sache mit, also ich meine, intrinsische Motivation ja sowieso, aber halt auch dieses ganze Organisationstalent, ne? Also was du ja auch irgendwie benötigst, um dich da halt irgendwie durchzubeißen. Ich meine, gerade was Simon gerade angesprochen hat, wenn du jetzt so im Stützpunkt bist, da ist ja schon dann auch diese Challenge, wenn dann 18, 19, U23, was passiert dann, wenn halt nicht mehr dieser Stützpunkt so da ist, dass man halt selber auch sich so organisieren muss. Und ich glaube, da hat man schon viele Vorteile, wenn man es von Haus aus nicht anders kennt und das dann vielleicht auch, so wie du jetzt, so eine Schwimmtruppe, also nur eine Schwimmtruppe in Anführungszeichen, schon fast als Luxussituation sieht, dass man sich dann nicht mehr mit irgendwelchen Rentnern auf der Bahn um 6 Uhr morgens prügeln muss, sondern irgendwie Teil von so einem Team dann auch sein kann.
Ja, und das ist so, dass natürlich am Stützpunkt, also sehe ich jetzt quasi, ich meine, Ron Schmidt ist da ja quasi Stützpunkttrainer, so den Zugang zu Wissen und zu Know-how, den du halt dann schon mit 15 hast, den, glaube ich, Daniel und ich uns dann über die Jahre so ein bisschen erarbeiten mussten, wo wir im Sport waren, das ist natürlich mega, mega gute Situation, ne? Wo du sagst, ja, okay, du musst nicht irgendwie gewisse Ressourcen quasi werden dir einfach relativ schnell zur Verfügung gestellt. Oder ein gewisses Wissen quasi, hast du immer einen Experten schon am Stützpunkt, so wo du sagst, ja, hier, weil du halt Leute hast, die bei Olympia starten und da einfach super viel Wissen schon generiert hast.
Ja, wobei du das als Sportler halt annehmen musst, ne? Also du musst halt auch Bock drauf haben auf das Ganze. Ich kann mir schon vorstellen, die meisten sind da, also ich meine, du interessierst dich halt für diesen ganzen Stuff und das ist ja dann ein riesengroßer Vorteil, dass du irgendwie da wissbegierig bist, dass du dich da weiterentwickeln willst, dass du es auch selber verstehen willst, aber ich glaube, wenn du es halt nicht anders kennst, dann, und du musstest dich nie damit beschäftigen in dem Sinne, ich will jetzt nicht über jeden sprechen, so alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, ein paar, das ist denen auch total egal. Also die ziehen ihr Training durch und gut ist, ne?
Ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich. Also du hast manche Leute, die relativ wenig drüber nachdenken und einfach machen und das funktioniert dann auch teilweise. Aber ich glaube, langfristig funktioniert es dann doch am besten, wenn du halt wirklich selber sehr viel Interesse zeigst, committed bist, Sachen auch hinterfragst, Sachen auch lernst, also aus den Fehlern lernst. Dein Coach kann dir halt auch nicht alles abnehmen. Also man muss schon einfach selber sensibel sein und wissbegierig und eben auch ein gutes Körpergefühl entwickeln und daraufhin halt dann auch den Ehrgeiz entwickeln, auch selber sich irgendwie zu pushen und nicht einfach nur das machen, was du vorgesetzt bekommst. Weil, ja, ich glaube, das kann eine Zeit lang funktionieren, aber nachhaltig, glaube ich, ist immer eben, wenn du erstmal die intrinsische Motivation hast und erstmal Bock auf den Sport hast und begeistert bist. Es kann natürlich auch dann so ein Overshoot sein, wenn du zu viel nachdenkst und zu sehr das auf Zahlen reduzierst, zu viel nachdenkst. Das ist auch wieder kontraproduktiv. Also ich glaube, du brauchst als guter Athlet schon so die Fähigkeit, im gewissen Moment auch mal abzuschalten und einfach richtig stumpf zu sein. Also, ich glaube, also da einfach mal zu sagen, okay, jetzt Kopf mal aus und einfach machen. Aber da ist, glaube ich, schon die richtige Balance, das, was am Ende den Erfolg bringt.
Ja, ich glaube, Mika ist da ein gutes Beispiel wahrscheinlich, ne? Wo man sagen kann, okay, ja, bringt viel Motivation mit und ist auch jemand, der, glaube ich, Sachen hinterfragt so und der dann gute Grundausbildung quasi, oder Nico wahrscheinlich auch, Nico Mann, und wahrscheinlich gibt es noch wahrscheinlich deutlich mehr so, die dann über eine gute Grundausbildung und viel intrinsische Motivation und ein bisschen hinterfragen, da einfach Top-Voraussetzungen für ihre jetzige Karriere gesetzt haben.
Ja, wobei dann halt Mika, Nico und von mir aus auch Fred sind ja dann alle eher welche, die dann in dem System ja dann auch nicht ganz nach oben gekommen sind, ne? Also keiner von denen war ja, also ich glaube, Mika war ja auch mal in dem einen Jahr dann irgendwie Kadersportler, aber im Großen und Ganzen sind die ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt gekommen, ne? Aber klar, das ganze Wissen nimmst du halt mit, das ganze, wie funktioniert etwas? Also ich habe ja auch brutalst davon profitieren können. Also ich bin ja super spät erst dazugekommen, also auch erst so mit 18, 19 dann zum Triathlon. Aber ich habe ja dann auch bei Ron 4 Jahre trainiert und so allein so, wie Training aufgebaut ist, wie man auf die Erholung danach den Einheiten achten sollte, dass man irgendwie möglichst 24 Stunden am Tag auch nutzt, also um halt dieses, also ich morgens trainieren, mittags trainieren, abends trainieren und dazwischen halt möglichst viel Pause, also dass man so einen Gedanken auch hat. Das war damals gerade auf der Langdistanz, Mitteldistanz noch nicht so verbreitet, weil ich habe es ja gesehen, ich bin mit denen ins Trainingslager gefahren und ich habe schon so, und ich habe ja auch nur das gemacht, was ich vorher gemacht habe, und das hat mir schon einen riesen Vorteil gegeben. Ich glaube, mittlerweile ist es halt nicht so, also ist nicht mehr so groß der Unterschied, weil halt auch viel besser Bescheid wissen und du natürlich auch viel mehr Möglichkeiten hast, an so Wissen zu gelangen, halt über YouTube, whatever, ne? Da gibt es ja tausende Kanäle, tausende von Leuten, die das gut aufbereiten. Das muss man es ja nur annehmen und dann umsetzen, von mir aus auch.
Aber gut, ich meine, Leo ist jetzt da, wo er ist. Der wird schon was richtig machen. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht mehr in der Analyse verlieren. Aber ist trotzdem mal cool zu sehen, wie du da hingekommen bist. Und jetzt, um wieder den Bogen zu schlagen zum Hier und Jetzt. Wir nehmen die Folge jetzt schon ein bisschen früher auf. Aber für euch ist natürlich jetzt, wenn ihr es hört, ist Race Week. Und gehen mal davon aus, dass bei Leo jetzt auch nichts mehr Großes passiert. Er hat schon gesagt, eine spezifische Race Session noch. Und dann ist es bald soweit. Ja, wie denkst du, wird das Rennen so verlaufen? Ich habe ja mit Mika schon ein bisschen philosophiert und auch schon einen Podiumtipp abgegeben. Also wir haben jetzt noch nicht so groß detailliert drüber gesprochen. Aber du jetzt, was, sag ich mal, als Profi vor Ort mittendrin, was machst du dir jetzt konkret für Gedanken, wenn du aufs Rennen blickst? Also was sind deine Erwartungen und vielleicht auch Taktiken, mit denen du rechnest.
Ja, ich glaube, so was mein Oceanside jetzt gesehen hat, so was Schwimmen angeht, verliert das Schwimmen gefühlt ein bisschen an Bedeutung. Einfach so, selbst wenn du einen Rückstand hast, haben es zum Beispiel Gustav und Jonas, die, glaube ich, beide ähnlich geschwommen sind, relativ schnell geschafft, dann in die Gruppe zu kommen. Und auch Sam
Also
Long,
Jonas Hoffmann.
ja, genau,
Achso,
Jonas Hoffmann.
ich wollte gerade sagen, ist schon mies, ja.
Nee, genau, Jonas Hoffmann, relativ schnell geschafft, in die Gruppe zu kommen, und so gefühlt Jonas Schomburg so und auch Sam Long, die dann bewusst wegfahren wollten, haben es auch relativ gut immer geschafft, wegzukommen. Das heißt, ich meine, es ist jetzt so ein bisschen gucken, welchen Einfluss die Hitze dann an dem Tag hat, weil Texas schon auch, ja, glaube ich, dafür bekannt ist, dass die Leute, die ein sehr gutes Pacing haben und sehr bei sich bleiben, einfach da die besten Rennen gemacht haben. Ich glaube, Patrick vorneweg, Paul Schuster auch irgendwie immer gut in Texas. So, der grundsätzlich, so wie ich ihn kenne, jemand ist, der genau weiß, was er machen darf und nicht und sich eher auf sich besinnt, als auf andere schaut. Aber genau, deswegen glaube ich, ist das Schwimmen ein bisschen weniger relevant erstmal, und es wird halt eine riesen, riesen Schwimm- und Radgruppe geben. So, und am Ende wird's ein Laufduell. Es wird spannend zu sehen, wer da beim Rad versucht, eine frühe Entscheidung zu bringen. Aber ich meine, es sind ja auch gefühlt mehrere Rennen in sich, ne? Da muss man ja ehrlicherweise sagen, also Christian, Jelle, Martin, Jonas. So, die sind gerade, also sind halt auf dem Niveau, Kaspar, so, Gustav vielleicht auch, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie es Schwimmen dann läuft, werden so das Rennen um den Sieg machen. Und dann hast du halt einen Dietlef, einen Hogenhauk, Ja, ich, Jonas Hoffmann,
Sanders.
Strati, Sanders.
Genau, Sanders.
So, du hast halt
Ja.
super viele, die da, glaube ich, sich eine Chance oder eine Hoffnung auf eine Top 5 bis 10 machen. Antonio Benito Lopez, ich glaube Cameron Main, so, also ist ja,
Ja,
also die
da
Startliste
kannst du
ist
wirklich, die
ja.
Liste ist ja
Ja, ey, ich
unendlich
finde
lang.
auch, ey, die
Ja.
Liste ist so brutal. Also so, ich meine, klar, man sagt ja sowas häufiger mal, das krasseste Rennen, was es jemals gegeben hat, so, aber ich finde von der Breite ist es wirklich brutal. Also so, so viele fehlen ja auch gar nicht mehr, oder? Also so,
Ja, Sam
jetzt
Laidlaw fehlt nur. Sam Laidlaw, ja.
Jamie Riddle,
Jamie
Jamie
Riddle,
Riddle, ja.
ja. Klar, das
So,
sind halt
also.
so manche Leute, die es noch ein bisschen anders beeinflussen können. Aber ich glaube auch in der Breite so, ab Platz 3 wird es richtig eng. Und da hatte ich auch früher oft Rennen, wo man so die Liste gelesen hat im WTCS und sich so denkt, so krass, an einem guten Tag können die alle schneller sein als ich. Aber in der Realität ist ja dann doch nicht so. Also dann schafft man es ja dann doch meistens, sich irgendwie zu behaupten. Und viele andere haben auch keinen guten Tag oder so. Aber ich glaube auch, das ist super offen, das Rennen. Und es wird super schwer sein zu tippen. Also auch so, wer da in die Top 10 kommt, wer nicht. Ich glaube, es wird richtig geil. Also ja, ich bin auch gespannt, ob jemand am Rad das wirklich in die Hand nimmt, das Heft. Also wenn dann vielleicht so ein Dietlef oder Hogenhauk oder so. Weil ich glaube so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Norweger jetzt irgendwie sagen, sie verändern ihre Strategie voll und fahren auf einmal am Rad richtig hart. Also Mika und ich haben schon so gesagt, okay, vielleicht Chombi und Vincent Louis so nach dem Schwimmen dann erstmal vorne. Aber, und Martin van Riel, die könnten natürlich das Rennen schnell machen, aber ich glaube an sich wird es dann schon spannend sein, wer, also ob jemand das so richtig in die Hand nehmen will, beim Radfahren das schon zu entscheiden.
Aber die Strecke ist halt nicht prädestiniert dafür, um da auf dem Rad wirklich einen Unterschied machen zu können. So, die ist halt so schnell, dass
Ja.
du so, wenn das, also dass du bei der, also dass du schon mit einer normalen, in der Gruppe, mit der Geschwindigkeit, die die Gruppe fährt, schon so schnell unterwegs bist, dass du echt so viel mehr leisten musst, wenn du da versuchst, abzuhauen. So, und das wird daher, also die wenigsten werden es, ich sag mal, erfolgreich schaffen. Es werden wahrscheinlich mehrere versuchen. So, aber die Chance, dass die dann halt 2,50, 3 Stunden laufen, ist halt, glaube ich, schon hoch, weil Texas in der Mittagshitze, so, und ich habe mir die Laufzeiten angeguckt. Also sind, glaube ich, in den letzten Jahren 3 Leute unter 2,40 gelaufen. So, also Blumenfeld
Und
letztes
große
Jahr,
Abstände dann, ne?
genau, Patrick. So, also wenn du, ich glaube, wenn du in Texas unter 2,40
Der
läufst,
Mackie Kanger.
ja, genau. Wenn du unter 2,40 läufst, dann bist du schon echt gut dabei. So. Und das ist auch das, was ich jetzt in Kosumel gemerkt habe, so, wenn es halt so schwül ist, so, und du bleibst nicht bei dir, sondern hast so, gehst so ein bisschen drüber, so, dann ist halt ganz schnell so, dass der Ofen aus ist und dass du sagst, ja, okay, das wird jetzt ein 3-Stunden-Ding, anstatt vielleicht die 2,40, die da angepeilt hast.
Also hast du eine ganz klare Pacing-Strategie so im Kopf und willst eigentlich bei dir bleiben und erstmal ja, möglichst ökonomisch bis zum Laufen kommen. Oder was ich jetzt raushöre aus deiner Strategie.
Ja, schon. Also, ich meine, den großen Vorteil, den ich habe, das Startfeld ist riesig, aber ich bin nicht darauf angewiesen, da mir meinen Kona-Slot zu holen, weil ich den schon habe. Das nimmt, glaube ich, dann bei dem Feld ein bisschen Druck raus. Und dementsprechend ist für mich, und deswegen habe ich das Rennen auch gemacht, also der Fokus ist eigentlich dieser Hawaii. Also, Hawaii ist das große Ziel dieses Jahr, so oder grundsätzlich. So, und da geht es einfach darum, hier ein konstant solides Rennen zu machen, so, und weniger so dieses, okay, ich will hier unbedingt gewinnen oder will hier, was weiß ich, ein Top-Top-Resultat und bin da bereit auch, wenn ich am Ende hochgehe, gehe ich hoch. So war es ein bisschen in Dallas. In Dallas wollte ich um den Sieg mitfighten. So, da war ich lange in der Position, habe dann den Tribut dafür gezahlt. Und jetzt in Texas geht es mehr darum, so diese Erfahrung jetzt aus Cozumel versuchen, in ein gutes Rennen umzuwandeln, weil das gerade für mich mit den letzten Hitzeerfahrungen wichtiger ist, wie jetzt zu sagen, okay, ich will hier unbedingt direkt hinter, was weiß ich, oder mit Blumenfeld oder mit Stornes mitzulaufen bis 30 und bin bereit, dann auch komplett hochzugehen, sondern eher zu schauen, okay, ich will konstant gute Leistung abrufen, und versuche mich dementsprechend So, wie man das im Rennen dann umsetzt, ist die andere Frage. Aber mehr auf mich zu besinnen und die anderen so ihr Stiefel machen zu lassen, weil mir das eh schwerer fällt, glaube ich, wie halt so hart zu racen. Sondern eher bei mir zu bleiben und so ein bisschen, ja, das ein bisschen konservativer angehen zu lassen oder
Ja,
defensiver.
aber was muss denn dann unterm Strich stehen? Jetzt
Wie
gerade bei
meinst du?
Laufen, ich glaube, Radfahren ist was. Naja, also ich meine, 240
Die
Marathon
Zeit.
oder was ist, ja, also, oder was ist denn dann so eine Pace, wo du sagst, jetzt da in die Richtung will ich mal anlaufen? Ist es dann eher so eine 350, 55? Dann kommen wir irgendwie raus bei, ja, ist ja dann Richtung 240, wenn man hinten raus ein bisschen langsamer wird.
Ja.
Oder ist es dann eher eine 2,45 und dann, wenn alles gut läuft, wird es dann eher degressiv?
Nee, also ich glaube,
Weil ich
ich.
meine, klar, das sind immer so Rechnungen, aber ich denke halt auch, mit einer 2,40 wirst du, wenn du nicht komplett weit weg bist, wirst du safe in den Top 5 sein. So meine Vermutung. Aber ich meine, die muss man natürlich auch erstmal laufen, ne? Also, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich meine, wenn das ja reicht, 2,40? Also, jetzt mal ganz im Ernst hier mit den drei Norwegern, mit Patrick, mit Van Riel, mit Jelle Gehens. Und da sind ja so ein Dietlef und so, die sind ja alle noch ausgeklammert, ne? Also, so, die sind ja da jetzt noch gar nicht drin. Das sind ja schon 8 Leute, die ja alle das Potenzial haben, unter 2,40 zu laufen.
Ja, ich.
Wie schnell waren Paul letztes Jahr? Der ist ja Sechster oder sowas geworden. Der ist ja, glaube ich, so wie 42, 43 oder sowas geworden. Oder
Ja,
45.
müsste ich nachgucken. Kann ich ja stehgreif nicht sagen, aber auch so ein 240er,
Ja, aber egal,
240
bleiben wir.
bis
Ja.
44. So, ich glaube, für mich wäre eine Strategie, 350 anzugehen. So, ich will jetzt die letzte Einheit noch abwarten. So, um zu gucken. Also, Cozumel hätte ich gesagt, unter 4 Minuten brauche ich nicht anzulaufen. Dann bin ich bei 20 schon
Ja.
so gar. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Bedingungen hier mir vielleicht ein bisschen entgegenkommen, weil es ein bisschen milder ist. So, und dann wäre 3,50, glaube ich, erstmal als Start eine gute Zielpace, wo, wenn es gut läuft, man hinten drauf noch einen drauflegen kann
Schnell laufen
und
kann man
dann,
immer noch, ne?
genau,
Schnell
also,
laufen kann man immer noch.
so, dann kannst du auch noch in den Bereich unter 2,40 kommen. So, und ich glaube, das ist bei Texas-Bedingungen dann schon mega gut. So, ob für was es dann am Ende
Ja.
reicht, ne? Ich meine, du hast es gerade angesprochen, du hast halt so Leute, die sehr konstant eine 2,35 auch schneller laufen. So, aber wie gesagt, also die letzten Jahre, wenn man sich nur das anguckt, da war halt, also Patrick, der Einzige, der das dann auch wirklich bei dem Rennen gezeigt hat, ne? Ich glaube, Antonio Benito Lopez ist auch einer, den man immer für eine unter 2,40 irgendwie auf dem Schirm hat, der dann auch letztes Jahr da echt am Struggle war.
Also Paul Schuster ist 2,52 gelaufen. Nochmal kurz hier so als Update. Also
52,
da
aber
sieht
dann ist er,
man.
da ist er in dem Jahr davor so schnell gelaufen. Der ist mal irgendwas in den 40ern gelaufen. Also in den niedrigen 40er.
Okay, ich check nochmal parallel.
Ja, aber ich glaube, wenn man das mit letzten Jahr vergleicht, würde ich voll mitgehen. Dann müssen wir bei unserer, dann dürfen die drei Norweger nicht starten, ne? Und dann wäre das wahrscheinlich so ungefähr von der Breite so eine Startliste vom letzten Jahr. Und die kommen halt jetzt dazu und man muss schon sagen, zwei von denen werden durchkommen, ne? Also, oder. Einer auf jeden Fall, also maximal zwei gehen Hops, aber ich denke eher maximal ein oder einer wird Hops gehen und zwei werden durchkommen.
Ja,
Und wenn
wir
die halt
können.
durchkommen, dann ist das Podium, ne? Also.
Voll, sie können ja auch anders racen, ne? Kasper musste letztes Jahr erstmal den Kona-Slot oder den Nizza-Slot auch sicherstellen. So, das
Ist
heißt.
der letztes Jahr auch Texas gewesen? In Texas
Ja.
gewesen?
Das heißt, der musste eher auf die Quali racen, was dann in der Dynamik her vielleicht auch ein bisschen konservatives Rennen ist. So. Und hat weniger um den Sieg. Also kann gut sein, dass er es jetzt diesmal deutlich aggressiver, auch mit der Erfahrung jetzt, hat er ja dann doch in Frankfurt und Nizza nochmal mehr Erfahrung sammeln können. So, dass er da sicherlich, ja, also ich gehe mal nicht davon aus, dass er hops geht.
Ja.
So.
Also ich musste nochmal weiter zurückgehen, als Nils dachte. 2021 war das.
So lang
Und da
ist
ist
das
Paul
her.
Schuster Dritter geworden. Mit einer 2,46.
2,46. Krass, weil wir haben irgendwann mal mit ihm nämlich auch Podcast gemacht. Hätte ich jetzt gedacht, er ist noch schneller gelaufen.
Ja, aber das bestätigt
Im
ja
Herzen,
eher,
im
dass
Herzen
es
ist,
wirklich hart wird. Im
im
Herzen.
Herzen ist Paul schon mal schneller gelaufen.
Ja. Nee, aber ja, spannend. Und ich meine, die Frauen haben wir auch schon kurz angesprochen, das wird auch, ist auch ein Hammerrennen. Ne? Also Taylor Nipp gegen Cat Matthews und Solveig Lofsett. Wird auch spannend zu sehen, ob vielleicht Solveig doch mal jetzt schon mal gewinnen kann gegen die beiden. Also ich würde sie auf jeden Fall zutrauen. Und ja, wird auch ein geiler Fight. Also ich glaube, da werden schon viele Augen drauf gerichtet sein an dem Wochenende.
Ja, gucken wir uns an. Obwohl ich bin auf dem Flug, auf dem Weg nach Mallorca. Obwohl, jetzt muss ich mal kurz umrechnen. Wann findet, das ist ja abends erstes Rennen, ne? Wir müssen ja abends gucken.
Ja, das kann Leo uns jetzt ja genau sagen, wann wir ihn angucken können und ihn feuern können.
Aber da
Samstag auf jeden Fall.
Will ich jetzt auch ganz schlecht vorbereiten.
Aber ich meine, wir, wie ist denn das? Wir haben ja 8 Stunden Zeitverschiebung zu Texas. Also wenn die 6.40 Uhr starten, dann ist ja bei, oder also 7 Uhr starten, dann ist ja bei uns 15 Uhr.
Ich sag mal, wir nehmen ja jetzt gerade morgens auf. Also ich habe jetzt, ja, 20 vor 10.
Ja, okay. Ja, okay, dann.
Das heißt, es geht bei euch in den Abend
20
rein.
20.05
Uhr, ja. Primetime.
Ja, hey, also weiß ich dann so, ja, so nachmittags geht's los.
Hat Nils gut gerechnet auf jeden Fall. Sagen wir mal ungefähr
ja, geil,
14 Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr vielleicht, je nachdem, wann der Start ist. Ist eigentlich gut schaubar, ne? Also besser als Hawaii 2 Uhr. Also ich denke da, ich habe auf jeden Fall Zeit.
Und besser als das ganze Singapur und so ein Gedöns, ne? Das ist da auch immer so zu komischen Zeiten.
Ja.
Oder das war auch zum Frühstück, war das, glaube ich, oder? Komisches Frühstück. Egal. Texas, Primetime. Aber ich muss wirklich sagen, ich meine, klar, man kriegt ja viel mit, aber ich habe mir jetzt die Startliste heute zum ersten Mal angeguckt. Ich finde es wirklich krass. Also ich finde es auch so krass, wie viel so in den 20ern so noch so, also normalerweise hast du ja diese Top 10, wo so krasse Namen sind, dann hast du vielleicht noch ein oder zwei, so irgendwie eine 13 und die 16 haben oder so, die irgendwie interessant sind. Aber wenn man jetzt einfach mal runterguckt, irgendwie Vincent Louis hat die 24, irgendwie so Ben Knut die 28, Jackson Laundry irgendwie die 27, sind ja alle welche, die jetzt vielleicht nicht Top-Top-Contender sind oder auch Jonas Hoffmann irgendwie die 21, aber das ist ja irgendwo. Ja, es macht jetzt auch keinen Sinn, wie die Zahlen genau gerankt sind, aber es ist ja schon dann, dass Ironman dann umso besser, umso niedriger die Zahlen oder umso interessanter. Und wenn man da hinten halt auch noch so viele interessante Leute hat oder hier irgendwie 32, der verrückte Norweger da, der hier hinter dir gewesen ist in der Schweiz und Zweiter geworden ist, das ist schon geil. Oder auch hier 38 Cameron Main, also sind ja auch, der kann ja auch an einem guten Tag irgendwie ganz gut da mitmischen. Also den.
Ja, du hast. Ja,
ich irgendwie.
Auf Tree Rating steht ja immer, wie viel Prozent von einem Hawaii-Feld starten. Also 40% von einem Hawaii-Feld. So, also das ist.
44 Leute, also von der Quantität. Also
40%. So, ich weiß jetzt nicht, wenn wir 80 Leute haben. Sind das 30 Leute, die auch potenziell auf Hawaii starten? So, davon haben wahrscheinlich 5 eine Quali jetzt schon. 5 sind Autoqualifizierer, so. Das heißt, irgendwie 15 Leute, die man sonst auf Hawaii sieht, müssen wahrscheinlich nochmal ein anderes Rennen machen. Oder?
Und was ich halt richtig geil finde, dass halt wirklich viele am Start sind. Also, wie du so schon sagst, 80 Leute. Oder wie.
Ja,
wie viele sind wirklich auf der Startliste? Das ist ja, da passiert man wirklich.
Ja, ich meine, klar, dann da hinten raus werden dann wieder ein paar irgendwie Absagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jede Nummer da irgendwie gibt. Also es scheint aber
jetzt erstmal so. Stell dir mal vor, selbst 50 Leute, ne? Ja. Also sagen wir mal, oder 60 sind es wahrscheinlich dann mindestens. Da ist einfach richtig Action geboten. Nicht nur im Schwimmen, sondern auch im Rad. Klar sind dann irgendwann die starken Jungs und Mädels vorne. Aber bis dahin ist halt erstmal irgendwie alles möglich, ne? Und das ist so, was wir ja immer bei der T100 kritisieren, dass da schon relativ viel klar ist, wenn das Rennen erstmal startet. Aber das wird schon ein bisschen Gemetzel.
Ja, und natürlich 20-Meter-Regel, ne?
Genau. Ja, also das wird.
Also es ist wahrscheinlich jetzt schon auch super interessant, wie sich das da verhält. Also jetzt gerade, wenn es nach dem Schwimmen große Gruppen das erstmal so auseinanderziehen, überholt dann jemand, der auf Platz 8 in der Gruppe ist, irgendwie die ganze Gruppe, um nach vorne zu kommen und macht irgendwie einen krassen Effort. Ich meine, das sieht man dann ja schon irgendwie zum ersten Mal.
Ja. Wie beurteilst du das für dich persönlich, Leo? Also ich glaube ja zum Beispiel, dass es für nicht die ganz Top-Schwimmer auch gar nicht so schlecht ist, weil du erstmal nicht so den Stress am Anfang hast. Ich meine, du bist jetzt kein schlechter Schwimmer, Aber es wird ja trotzdem wahrscheinlich, wirst du nicht mit 30 Leuten aus dem Wasser kommen, so, sondern vielleicht ist es da schon ein bisschen gesetzter. Und dann ist es ja dann doch, dass es nicht ganz so das Chaos ist am Anfang, oder?
Ja, also ich würde sagen, ich habe schon noch genug Potenzial im Schwimmen. So, also, aber ja, also in Texas muss man jetzt eh schauen, ne? Die Gruppe letztes Jahr und so war auch riesig. So, da hoffe ich schon, dass ich irgendwie Teil der Gruppe bin, weil es in den letzten Jahren da irgendwie wenig, ja, sich das wenig gesplittet hat und da dann doch relativ viele, also die Gruppe halt einfach sehr groß war beim Schwimmen, die dann gemeinsam aufs Rad gestiegen ist. Aber so jetzt Dallas, Oceanside auch ein bisschen verfolgt. Ja, ich habe es eben schon gesagt, so gefühlt hat das Schwimmen ein bisschen weniger Relevanz. Ist jetzt schwer anhand der ersten Rennen konkret zu sagen, so, aber ich glaube, es kommt mir schon entgegen, weil du im Endeffekt auch weniger blinde Passagiere hast, so, die dann da irgendwie erste Schwimmgruppe sind, da mitfahrt und dann einfach, ja, gerade beim Ironman, ne, macht schon einen Unterschied, ob du 20 Watt mehr oder weniger fährst. So, dann einfach sehr frische Laufbeine haben. So, ich glaube, bei einer Mitteldistanz hast du das weniger, weil du da vielleicht mit Energie ein bisschen mehr, also verschwenderischer sein darfst. Bei der Langdistanz bringt dir das halt dann mega einen Vorteil. Und jetzt, wenn halt alle 20 Meter haben, so, dann muss halt jeder in der Gruppe arbeiten. Also in Dallas hatte ich schon das Gefühl, selbst wenn Sanders vorne gefahren ist, dass ich trotzdem immer noch gut arbeiten musste dahinter und jetzt nicht sagen konnte, okay, jetzt Führungswechsel, jetzt kannst du erstmal Beine hochlegen, jetzt ist es ganz entspannt, sondern du auch an den Positionen dahinter viel machen musst. Aber ja, so, bei so Riesengruppen ist dann, also ich glaube, das ist eher dann das, wo man taktisch einfach clever sein muss, wenn du halt 30 Leute überholen musst, eine Gruppe, so wie lang der Effort ist, wenn halt 20 Meter zwischen jeden Athleten sind, da kannst du dir halt dann
Das
selber
könnte
auch
wehtun, ja.
den Stecker ziehen. Es war in Marbella schon, wo ja auch eine Riesenschwimmgruppe war, in dem Berg, wo die halt aufgereiht waren, wo eine gute Position, glaube ich, auch schon viel ausgemacht hat. So, also wenn du vor dem Berg da in der richtigen Position warst, du ein bisschen was kompensieren konntest, wenn du ja vielleicht nicht die Radbeine hattest, um den Berg da voll zu pushen. Und ich glaube, das wird man, ja, wird spannend mit den 20 Metern. Ich glaube, es ist eine gute Sache. Wird man jetzt so ein bisschen sehen. Bin gespannt aufs Laufen. Also bisher bin ich überrascht, dass gefühlt alle schneller laufen als vorher. So. Also Oceanside, wie
Ja.
viele einfach da auch 9:12 gelaufen sind. Und man dachte ja, okay, vielleicht gibt es jetzt Leute, die da hops gehen, weil sie versuchen, in der Gruppe zu bleiben. Was aber nicht der Fall war, sondern gefühlt sind alle noch schneller gelaufen als sonst. Ja, mal gucken.
Ja, Mika und ich haben ja schon gesagt, also, oder meine Theorie ist, dass alle ein bisschen sich mehr an ihre Werte und Vorgaben halten, ein bisschen mehr pacen und nicht mehr ganz so überziehen, um halt in der Gruppe vielleicht mitzufahren oder diese Surges mitzugehen. Sondern dass es ein bisschen ruhiger ist und alles eher ein langer Time Trial ist. Nicht nur Radfahren, sondern kombiniert eben mit dem Laufen. Und deswegen vielleicht dann die Energie noch besser ist am Ende beim Laufen, die Beine nicht ganz so zerschossen sind. Aber ja, also wir werden sehen. Es sind jetzt noch nicht ganz so viele Rennen, also kann man sich ja noch keine Gesetzmäßigkeit daraus ableiten. Aber ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall
Ja, aber
heiß.
das mit
Ja.
den.
Was man auf jeden Fall auch sagen kann, alles Themen für alle anderen. Jonas Schomburg interessiert das sowieso nicht. Dann
Ja,
wird es sowieso anders kommen und
der
ich
Schombi
weiß.
raced einfach hart.
Ja,
Also
der fährt
das.
halt, und ich meine, das kann ja schon auch. Ich weiß nicht, ob so ein Blumi das nochmal so eng haben will, ne? Also, oder ob er da vielleicht das nochmal ein bisschen mehr. Ja, gerade so am Anfang eher so den Abstand dann kontrollieren will, sodass er da vielleicht näher dran ist, dass es halt nicht so eine Geschichte fürs letzte Viertel ist auf der Laufstrecke, sondern vielleicht auch eher Richtung Halbmarathon. Und ich meine, das hat natürlich ja auch wieder zur Folge, dass halt irgendwie alle anderen auch schneller fahren müssen. Also das sind ja auch irgendwie Theorien. Und ich meine, jetzt ein Martin van Riel ist ja auch dabei. Das ist ja so diese Nizza-Kombo, die dann da vorne weggespiked ist. Schauen wir mal, ne?
Aber
Ja, ich glaube, viel mehr können wir nicht sagen,
ich
sonst
hätte noch
überspannen wir den Bogen.
ja, ganz kurzes Take
Ja, Leo.
dazu, was du meintest mit den Surges, weil, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil in 20 Metern, dass du halt, du brauchst gar nicht mehr diese 5 bis 10 Minuten richtig reinzuhalten, um dann wegzukommen. weil das halt bei einer Flachstrecke dann schon, du wusstest, wenn du wegfahren willst, dann musst du auch richtig wegfahren. So, und das hat man in Dallas halt gesehen. Also Sanders hat die Attacke gesetzt, so, oder ist, ich weiß nicht, ob es eine Attacke war, aber hat sich halt nach vorne gesetzt, so, und wir sind eigentlich, es war jetzt nicht so richtig, dass sie sagen, okay, der hält jetzt 5 Minuten voll rein, sondern die dahinter haben halt einfach gemerkt, okay, das sind jetzt 20 Watt zu viel, so, und haben es dann auch gar nicht versucht, da lange dran zu bleiben, sondern sind dann eher bei ihren Werten geblieben und haben jetzt nicht da versucht, voll gegenzuhalten, dass du halt diese Spitzen gar nicht mehr so setzen musst, wenn du wegfahren musst. So, das ist sicherlich was, wo 20 Meter helfen.
Ja.
Und
Wobei beim 70-3 dann die meisten ja auch schon an ihre Grenzen kommen, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Also wenn der Sanders da auch reintritt, dann ist es vielleicht auch nicht eine bewusste Entscheidung, sondern dann ist es einfach eine Entscheidung, weil die Beine einfach nicht mehr können in dem Moment, ne? Also es ist ja auch möglich. Und wenn du jetzt hier auf dem Ironman das wieder transportierst, dann sind ja schon 20, 30 Watt weniger normal. Und da kann man ja dann die Entscheidung treffen. Also gehe ich jetzt komplett ins Rote und dann hast du ja wieder diese Gruppendynamik, also wovon dann vielleicht dann wieder andere profitieren. Oder mache ich es halt auf Smart? Und ich glaube, da spielen viele schon die Karte, ich fahre jetzt hier mit, 20 Meter hin oder her.
Aber zu dem Sanders-Take noch, das fällt mir gerade noch ein. Ich fand es halt bei ihm krass beeindruckend, wie er gefahren ist auf dem Rad auch. Dass er halt, ich meine, er hat sich nach vorne gesetzt, so ist an den Leuten vorbei und er ist halt einfach 30 Minuten vorne gefahren und der hat sich nicht einmal umgedreht. Also selbst in so einer 90-Grad-Kurve, ne, wo du eh mal eben Baseball gehst, guckst so ein bisschen so, der hat halt einfach Kopf runter und ich fahre jetzt hier mein Rennen. So, das war ihm völlig egal, was die anderen machen. So, also ich hätte auch wahrscheinlich, keine Ahnung, 2 Stunden am Hinterrad hängen müssen. So, der hätte mir wahrscheinlich einen dummen Spruch gedrückt am Ende vom Radfahren. So, aber ich glaube, das hätte ihn sonst gar nicht gejuckt. So, für sein Rennen. So, der hat einfach komplett, der hat sich im ganzen Rennen dreimal umgedreht. So, und
Geil.
hat halt komplett seinen Stiefel gemacht. Das fand ich schon, also habe ich bisher von keinen anderen Athleten so gesehen, mit dem man irgendwie auf dem Rad gefahren ist zusammen. Und spiegelt auch so ein bisschen so das wieder, was man von ihm kennt, dass ihm das für ihn einfach nur darum geht, so möglichst gefühlt den härtesten Tag seines Lebens heute zu haben. Ob da jetzt einer mitkommt oder nicht, sondern sich einfach so hart ja, in die Fresse hauen und am Ende im Ziel das Gefühl zu haben, okay, mehr ging halt wirklich nicht. So.
Ich merke schon, Leo war einfach zu sehr Fan im Rennen, dass er, du hast dir zu viel an Gedanken gemacht, da dachtest du ja schon so, ach, der ist so ein geiler Typ, ey, muss ich jetzt mitfahren hier, muss ich auch noch Führung übernehmen.
Ja, aber
Nee, aber
das
dafür kann man ihn ja nur lieben.
kenne ich auch noch. Und ich meine, es ist halt auch wirklich geil, hinter ihm zu fahren. Irgendwie mit diesen O-Beinen, die dann irgendwie rausgehen von hinten. Du hast ja so eine komische Perspektive. Dann er ist ja auch so niedrig. Also du hast ja, dein halber Körper ist ja trotzdem im Wind. Dann diese O-Beine und dann wackelt halt alles. Und du siehst halt richtig, wie er jetzt irgendwie seine Pedale so richtig penetriert. Und dann fährst du da halt hinter. Das ist schon geil.
Ja. Wir kommen langsam zu Ende und entlassen Leo in seine Pre-Texas letzten Vorbereitungen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also 6:25 Uhr Startschuss Ortszeit.
Also bei
Das
uns dann
heißt
14 Uhr, halb drei.
14:25 Uhr. Wir sind bereit. Was für eine Startnummer, Leo? Das ist natürlich noch wichtig.
19, glaube ich. 19 oder 20.
20,
20, okay.
genau. Und als letzter Tipp von mir, sei mal einfach nicht so viel Fan, ne? Einfach mal selber in die Fresse hauen.
Ja.
Hast gut trainiert, hast uns hier Rede und Antwort gestanden. Also läuft alles, denke ich. Die letzte Einheit wird auch noch gut und dann sehen wir mal, was die Heat Prep gebracht hat, ob du fit oder fucked bist. Nee, wir drücken natürlich die Daumen.
Ja, ich hoffe fit.
Ja.
Okido. Nee, Leo, dir vielen Dank. Wir drücken aus Deutschland hier die Daumen. Ich bin auf jeden Fall schon richtig hype. So langsam müssen wir ja Tage zählen. Das wird, glaube ich, eine geile Sache. Und dann komm gut hier wieder her, damit wir irgendwann dann in naher Zukunft auch mal wieder zusammen laufen können. Wobei du mir dann noch mal ein paar Tage geben musst.
Ja, hat mich gefreut. Ich habe es leider verfolgt, deinen Auftritt in Berlin, oder hab's mir nachher angeguckt.
Im Livestream.
Ja, aber ja, das nicht so, aber ich glaube, wenn ich wieder in Deutschland bin, können wir da auch wieder dran arbeiten, dass das beim nächsten Rennen besser wird.
Ja, dann machen wir hier so Reformer Pilates, um an unseren Schwachstellen zu arbeiten.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, ja. Bleiben wir bei Plan A. Okay, du. Leo, zieh durch. Lass krachen.
Jawohl, hau rein und vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.